also wir sind ein Startup, wir haben, sind vor 4 Jahren auf die Idee gekommen und wir sind seit Anfang 2022 erst im Rahmen einer Duldung, das ist so eine gesetzlich zeitlich beschränkte Ausnahme. Und mittlerweile haben die eine Gesetzesnovelle in Schleswig-Holstein verabschiedet, parteiübergreifend und einstimmig. Und da dürfen wir jetzt quasi im Rahmen einer Gesetzesnovelle die Reerdung anbieten. Das heißt, wir haben es geschafft, dass sie von einem Startup gestarteten neuen Idee die Gesetze geändert haben. Natürlich rechnen wir mit, dass es irgendwann auch andere Anbieter gibt, aber bam, das ist ja schon mal unfassbar und macht auch Mut in unser System, wenn man merkt, die Politik greift Innovationen auch auf.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursack. Mein Gast heute hat nichts Geringeres vor, als die gesamte Beerdigungsbranche zu disrupten. Pablo Metz baut eine Lösung, die auch mit Hilfe von Tech und Innovation Beerdigungen günstiger und sogar nachhaltiger machen kann. In der Zielgruppe kommt das super an, aber der Weg dahin, diesen riesengroßen Prozess sozusagen in Deutschland wirklich zu verändern, der Weg ist voller spannender Überraschungen. Ich freue mich sehr auf meinen Gast. Pablo, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf, Christoph.
Wir müssen jetzt irgendwie so eine Brücke finden. Wir kennen uns schon ein bisschen, haben uns auf dem Fußballplatz kennengelernt. Ich glaube, die Leute haben ein großes Fragezeichen, was ich auf dem Fußballplatz suche. Aber bei dir macht das sogar viel mehr Sinn, denn du hast, bevor du Reerdigung gegründet hast, dein aktuelles Unternehmen, hast du im Fußball gearbeitet. Was hast du denn da gemacht?
Ja, tatsächlich hatte ich eine kleine Beratung im Profifußball und mit einem meiner besten Freunde, Benjamin Kugel, der unter Jogi Löw und bei verschiedenen Vereinen in der Bundesliga und auch international Chefathletiktrainer war, haben wir eine Beratung gegründet, Fast Forward Football, und haben Vereine und Verbände in diesem Bereich beraten. Als Außenstehender denkt man ja immer, ja, also der Profifußball, der ist in allen Bereichen ultra professionell. Wenn man dann so hinter die Kulissen schaut, dann merkt man, dass es natürlich auch da, sag ich mal, Bereiche gibt, wo man sich verbessern kann, auch im Athletikbereich, im Ernährungsbereich und so weiter. Und da haben wir dann Vereine und Verbände beraten. Und dementsprechend war das für mich als Fan ultra spannend, da reinzuschauen und hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Ja, und irgendwann hat Benny aber gesagt, Mann, Pablo, dies mit der Selbstständigkeit, das ist schon auch aufregend und ganz schön stressig. Und als sein Cheftrainer Roger Schmidt dann aus China zurückgekommen ist nach Europa, meinte er zu mir, ich würde das gerne wieder machen, in den Verein gehen, diese tägliche Arbeit mit den Spielern, die bringt einfach auch viel Bock. Und so haben wir uns dann in dem Sinne wieder getrennt und dann stand ich vor der Frage, was kommt denn jetzt? Und über Umwege, aber da denke ich, sprechen wir gleich drüber, bin ich dann bei Bestattung und bei der Reerdigung gelandet.
Damit man nochmal einen Begriff hat von deiner Fußball-Ära, was war der bekannteste Spieler, mit dem du mal zusammengearbeitet hast?
Na, ich bin Grün-Weißer im Herzen und deswegen die
Bremen?
Freude, ja, Bremer, ja. Und deswegen also mit Claudio Pizarro arbeiten zu dürfen, war natürlich was ganz Besonderes.
Aber ihr habt auch international, was war der bekannteste Verein, mit dem ihr gearbeitet habt?
Genau, wir waren bei der AS Roma zum Beispiel, haben mit verschiedenen Champions-Ligisten noch gearbeitet, aber auch international. Wir waren in Afrika, haben mit dem togolesischen Verband gearbeitet, also von Abenteuer bis ganz professionell alles dabei.
Spannend. Reerdigung heißt dein Unternehmen. Wie kommt man dann davon, wenn man zuerst hochmobile Fußballer beraten hat, sich dann sozusagen ums direkte gegenteilige Spektrum zu kümmern, nämlich um Beerdigung, um den Tod.
Mhm. Ich hatte davor auch überhaupt gar nicht mitgerechnet. Ich habe keinen Background in dem Feld und es war auch vorher nichts, wo ich ganz viel drüber nachgedacht hatte. Als Benny und ich dann getrennte Wege gegangen sind, da habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, was kommt denn jetzt? Und ich sag mal, auch auf Initiative meiner Kinder, die sind jetzt 12 und 15, kam so dieses, mach doch mal was Vernünftiges. So, da fragt man sich, was heißt denn das eigentlich? Erstens freche Kinder, aber zweitens, was bedeutet das? Und natürlich ist für diese Generation das Thema Klimakrise, obwohl Robert Habeck hat es gesagt, es ist eigentlich keine Klimakrise, sondern es ist ja eine Menschheitskrise. hat er auf dem OMR-Festival ja ganz gut erklärt. Dem Klima ist egal, wie warm es ist, aber für uns ist das eine Krise, die kommt und für die jungen Generationen natürlich ganz massiv. Und das bedeutet immer, wir müssen die Prozesse, wo wir im Moment fossile Brennstoffe nutzen, ersetzen durch alternative Prozesse. Und das war so der Auftrag, mit dem wir losgegangen sind. Und dann setzt man sich analytisch damit auseinander und sagt, was bedeutet das und in welchen Feldern ist das? Und da ticken wir natürlich dann alle gleich. Man sucht nach einem Marktsegment, das groß ist, das stabil ist und so weiter und so weiter. Und
wie groß ist das, also wie groß ist der Markt in Deutschland?
Wir sind 80 Millionen Menschen in diesem Land.
Und wahrscheinlich sterben so 800.000 im Jahr?
Ja, mittlerweile sind es sogar mehr, über 1 Million. Mhm. Das Problem ist, dass ungefähr, dass ja viel weniger geboren werden. Ne?
Also ja, ich glaube, genau, ja.
Deswegen schrumpft die Bevölkerung, wenn wir keine Zuwanderung haben. Also täglich sterben 2.600, 2.700 Menschen. Also die Zahlen sind dann natürlich groß. Und es betrifft jeden von uns. Ne? Jeder von uns wird ultimativ diesen Schritt gehen. Egal was mit Longevity und Achtsamkeit und wie kümmern wir uns um uns und möglichst lange möglichst gesund sein. Aber irgendwann gehen wir diesen Schritt.
So. Und interessanterweise, also es ist natürlich nachdem die Medizin besser wurde, die Prozesse wieder so wurden, irgendwie Essen abgekocht wurde, dann sind ja die durchschnittlichen Lebenserwartungen irgendwie nach oben gegangen. Aber ja, irgendwie so zwischen 80 und 90 ist echt so ein fixer Punkt, da passiert gerade nicht so viel. Das fand ich total interessant. Also irgendwie in manchen Industrieländern geht die durchschnittliche Lebenserwartung schon wieder zurück. Aber es sieht jetzt nicht so danach aus, als würde das einfach irgendwie linear nach oben gehen. Das fand ich auch ganz interessant.
Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also natürlich ist die Lebenserwartung total gewachsen. Das ist ja auch gut, das ist ja auch super. Und wenn man sich anschaut, wie ist es bei den jungen Menschen jetzt, die jetzt geboren werden, wie alt werden die? Aber ich habe hier gerade so den wunderbaren Sterbereport noch vor mir liegen. Also 1960 war die Lebenserwartung noch 65. 2020 ist sie schon 80. Das heißt, jetzt gerade die Tagesschau hat gerade berichtet, dass die Hälfte der Frauen, die dieses Jahr gestorben sind, 85 oder älter waren. So. Das ist super, aber klar, irgendwann, und das ist natürlich das, womit die Medizin sich auseinandersetzt und ja auch all das, was um diesen Longevity-Bereich geht, wie können wir möglichst lange gesund alt werden? Und das ist ganz spannend, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, auch wenn wir kurz abschweifen. Früher hatten die Menschen Angst vor dem, was nach dem Tod kommt. Himmel oder Hölle, das war das, was man nicht wusste. Davor hatten die Leute Angst. Und irgendwann hatten die Leute dann, als sie mehr wussten, mehr Angst davor zu sterben, weil der Tod selber mit Schmerzen verbunden war. Und das kann die moderne Medizin natürlich mittlerweile so, dass man eigentlich keine Angst mehr vor dem Moment des Sterbens hat. Und jetzt haben die Menschen in erster Linie Angst davor, alt zu werden. Und das ist genau das Thema, wie können wir gut damit umgehen. Aber der Tod selber ist gar nicht mehr die größte Angst. Und Uwe Horstmann hat bei PacCon mal gesagt, die größte Angst der Menschen ist eigentlich nicht der Tod, sondern öffentlich sprechen. Also auch das setzt so ein bisschen das ins Verhältnis. Ich weiß nicht ganz genau, wie doll man das zitieren darf, wie wissenschaftlich das belegt ist, aber Uwe zitiere ich natürlich immer gerne.
Ich wollte sagen, der freut sich immer über ein Zitat. Ja.
genau, also es betrifft uns alle, wir müssen uns alle irgendwann damit auseinandersetzen. Wir haben so ein bisschen gelernt, das aus dem Leben wegzuschieben, das Thema. Ne? Also vor 100 Jahren war es noch normal, dass man zu Hause verstorben ist, dass die Leute gekommen sind, sich verabschiedet haben. Das wird so weggeschoben, es ist so ein Tabuthema, was wahnsinnig ist, weil wie gesagt, jeder muss sich damit auseinandersetzen und es ist eigentlich gut, wenn du dich mit deiner Familie auch damit auseinandergesetzt hast, was will ich eigentlich für mich? Und so bin ich tatsächlich auch zu dem Thema gekommen. Wir haben dann, ich habe mit meiner Oma darüber gesprochen. Die war 96 damals und dann setzt man sich damit auseinander. Ne? Und in unserer Familie ist es so, dass man darüber sprechen kann. Wie wünschst du dir eigentlich deine Bestattung? Wie soll das eigentlich ablaufen und so weiter? Und dann hat sie mir erklärt, Pablo, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Und das ist mit 96 echt eine schwierige Antwort, ne? Die war topfit, aber also sowohl körperlich als auch in der Birne vor allen Dingen. Aber was macht man dann? Und da hat sie mir erklärt, es gibt ja nur zwei Bestattungsalternativen, nämlich die Erd- und die Feuerbestattung. Und beides passt nicht zu mir. Ich möchte nicht erdbestattet werden. Und ich will aber eigentlich auch nicht verbrannt werden. So, und damit bin ich irgendwie nach Hause gegangen und habe gedacht, boah, wenn die das Problem hat, dann haben das wahrscheinlich auch andere Leute. Und habe ich mich erstmal so damit auseinandergesetzt, weil ich einfach neugierig war. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, dass sich 80% in den ostdeutschen Bundesländern, in den großen Städten sogar mehr als 90% der Menschen Feuer bestatten lassen. Und da hat's dann irgendwie Klick gemacht. Dann habe ich gedacht, warte mal, für eine Feuerbestattung brauchen wir viel fossiles Gas, Erdgas, um die Menschen zu verbrennen bei 1000 Grad. Ist ja auch eine krasse Einwirkung letztendlich, die da stattfindet. Und die Menschen finden das aber nicht alle super. Es gibt sicherlich viele, die oder ein Teil der Menschen, die sind auch glücklich damit, Feuer bestattet zu werden, und das ist super. Aber eben für viele auch nicht. Und so kam beides zusammen zu sagen, warte mal, es gibt so einen ganz großen Wunsch einer großen Gruppe von Menschen nach einer anderen Bestattungsalternative. Und gleichzeitig können wir dort eine Alternative schaffen zu einem Prozess, der viele fossile Brennstoffe nutzt. Und dann ist das so zusammengeflossen und daraus ist die Reerdigung geworden.
Die Reerdigung, wenn ich das von außen mal beschreiben darf, ich kenne das, dass ihr eine Art Kokon gebaut habt, der sieht schön schlicht aus. Da wird dann der tote Mensch reingelegt. Da werden dann Sachen reingeschüttet. Da kann ich noch ein paar Zweige reinlegen. Dann wird der Kokon geschlossen und ich glaube, dann machen Mikroorganismen und Bakterien für die nächsten 40 Tage ihre Arbeit. Währenddessen wird der Kokon regelmäßig bewegt und gedreht und nach 40 Tagen kommt Erde raus.
So, also ich nehme gern deinen O-Ton und verbreite ihn irgendwo. Also das hast du genau perfekt erklärt. Das Besondere ist halt, dass wir uns angeschaut haben, was ist eigentlich der Prozess, der in der Natur passiert. Sowieso draußen im Wald, wenn ein Tier stirbt, eine Maus, ein Hase, dann wird es ja auch zu Erde. Alles, was wir draußen an Erde haben, ist ja transformiertes organisches Material. Abgestorbene Pflanzen, aber natürlich auch abgestorbene Tiere. Und wie wir wissen, freuen wir uns total, wenn wir mal ein paar Dino-Knochen finden, weil das passiert nicht so oft. Das heißt, eigentlich wird alles irgendwann zu Erde.
Dann ist noch, also Erde ist also nicht Sand.
Nee, Erde ist nicht Sand. Ja. Also ja, oh, jetzt wird's definitorisch ganz, ja. Also ganz also heikel.
Sand ist für mich so winzig kleine Steinchen und man wird ja nicht
oder
zu
Muscheln,
Stein.
Genau.
Okay. Man wird ja nicht zu Stein, sondern Erde ist transformiertes organisches Material.
Ja, also Erde ist jetzt erstmal so ein Sammelbegriff, ja. Ne?
Okay.
Und also das quasi das transformierte organische Material kann man zum Beispiel als Humus bezeichnen.
Okay. Mhm.
So, und dann gibt es noch mineralische Anteile und letztendlich gehören dann aber auch die Bodenlebewesen mit dazu. Und all das zusammen kann man, sag ich mal, umgangssprachlich als Erde bezeichnen.
Mhm.
So, die genauen wissenschaftlichen Abstufungen, da wird dir dann jeder Bodenwissenschaftler und Geologe sagen, naja, da ist ein bisschen, das ist eher eine Humusestruktur oder das ist ein und so weiter und so weiter. Aber als Sammelbegriff kann man es umgangssprachlich als Erde bezeichnen.
Okay, dann kommt am Ende Erde raus. Was passiert dann mit der Erde?
Genau, also das, um ganz genau zu sein, um das an der Stelle jetzt auch nicht zu verheimlichen, bei allen Bestattungsmethoden bleiben am Ende Knochen übrig. Bei der Reerdigung auch, aber auch nach 30 Jahren in der Erdbestattung oder bei der Feuerbestattung auch. Da hast du halt vorher noch mit viel Hitze drauf eingewirkt. Die werden dann, wir sagen, verfeinern, weil wir das schöner finden, wenn wir mit den Menschen darüber sprechen, zu sagen, wir verfeinern den Knochen, die werden gemahlen, genauso wie überall sonst. Und dann wird diese Erde in Deutschland auf einem Friedhof beigesetzt.
Wenn ich mich Feuer bestatten lasse, bleiben auch Knochen über, die werden auch gemahlen?
Genau, das, was in der Urne drin ist,
ist,
und das ist ja das
Asche,
Lustige, das weiß keiner. Nee, es ist fast in erster Linie gemahlene Knochen.
Ja.
Und das weiß keiner, da wird wenig drüber geredet und das ist natürlich auch was wir versuchen, einfach sehr doll drüber zu reden, anders drüber zu reden und dieses Thema so ein bisschen zugänglicher dadurch zu machen.
Ja, ich habe keine Ahnung davon.
Ja, und das ist natürlich das Verrückte, manchmal hat man das Gefühl, man will die Menschen oder die Branchenteilnehmer wollen die Menschen nicht überlasten und erzählen deswegen bestimmte Teile nicht. Letztendlich sollte man das aber natürlich tun.
Okay, das heißt, ich kann dann mit der Erde, die kann dann auf ein offiziellen Friedhof irgendwie ausgebracht werden. Mhm. Aber es hat, glaube ich, dann den Vorteil, dass dann nicht für 25 Jahre irgendwie 2x2 Meter Platz gebucht werden müssen, sondern es gibt dann viel platzsparende und damit wahrscheinlich auch günstigere oder vielleicht auch schönere Methoden, irgendwie mit der Erde umzugehen.
Ja, also grundsätzlich steht natürlich erstmal die Frage im Raum, warum darf man das nicht mit nach Hause nehmen? Weil du guckst dich in die europäischen Nachbarländern um und da darfst du das überall. Und auch da ist, sag ich mal, das Abendland nicht dadurch untergegangen, dass man die Asche mit nach Hause nehmen darf.
Fun Fact, es gibt wohl Menschen, die lassen ihren geliebten, gestorbenen Menschen in Deutschland einäschern. Dann kann man die Urne in die Niederlande schicken und dann kann man mit dem Auto in die Niederlande fahren und sagen, ich für meine persönliche Verabschiedung brauche ich bitte die Urne, krieg die ausgehändigt und darf sie zeitlich unbegrenzt verwahren. Das heißt, es gibt anscheinend auch viele Menschen, die dann damit wieder nach Deutschland fahren und die Urne irgendwie im Garten einbuddeln.
Genau, das hast du jetzt erklärt, das ist sehr dankbar.
Ja.
Genau, geht auch in anderen Ländern, aber genau das ist ja. Das. Also es gibt dann so natürlich einen Graubereich, der genutzt wird.
Ja.
Aber da muss man natürlich sagen, warum ist denn das noch so?
Ja. Die Menschen auch, wollen das eigentlich nicht, ne? Also nee. Gerade so die Person nah zu haben, vielleicht wenn man einen Garten hat irgendwie oder, also das ist so ein großer Wunsch. Okay. Mhm.
Zumindest eine Wahlmöglichkeit zu haben, wäre ja super, ne? Auch in den Niederlanden gibt es noch viele Friedhöfe, weil für einige Menschen ist das immer noch das Richtige. Und natürlich gibt es so diese Diskussion, braucht man einen öffentlichen Ort der Trauer, wo du hingehen kannst, wo auch, keine Ahnung, der Freund, mit dem du dich gestritten hast, mal hinkommen kann, weil im Garten geht das nicht. So. Also insgesamt muss das in Deutschland im Moment noch auf den Friedhof, wird dann dort beigesetzt in einer Grabstelle und da kann der Friedhof halt gestalten, wie er will. Und das sehen wir mittlerweile auch, die gehen halt ganz anders damit um, weil es kommt ja nur Erde. Ich habe keine Kiste mehr, die ich irgendwie tief einbuddeln muss.
Oder noch eine Frage. Ja. Wenn wir beide jetzt reerdigt werden in zwei Kokons und danach irgendwie zwei Gläser Erde ins Labor geschickt werden, können die dann noch sagen, wer davon war Christoph und wer davon war Pablo?
Also, da brauchst du schon ein gutes Labor. Mhm. Ja, aber natürlich lassen sich immer irgendwo DNA-Fragmente finden. Mhm. Also, wir wissen ja auch, beim Ötzi haben wir auch die noch gefunden. Ne?
Ja,
also
über eine lange Zeit. 6000 Jahren.
Mhm. So. Also, das ist ja auch gut, dass da noch was zu finden ist. Also, deswegen, wenn du dir sehr spezialisierte, gute Geräte, dann findest du was. Aber es ist so minimal.
Ja.
Also die Reerdigung wird wissenschaftlich untersucht von der Universität Leipzig. Mhm. Und die sagen, naja, natürlich, wenn wir unsere Ultraspezialgeräte und wirklich lange suchen, dann finden wir was. Aber die eigentliche Aussage ist, man findet auch keine DNA mehr. Aber es ist so, ich sag mal, ganz wissenschaftlich korrekt, natürlich findest du immer was.
Dein Prozess dauert 40 Tage.
Ja.
Wenn ich in der Erde bestattet werde, wie lange müsste ich da liegen, damit ein ähnlicher Zersetzungsgrad passiert wie bei euch in dem Kokon?
Ja, also kleiner Disclaimer für diesen Podcast. Wir reden über das Thema Tod und wem das zu nahe geht, der sollte vielleicht bei gewissen Stellen nicht hinhören. Das ist einfach so, ne? Kleiner Disclaimer müssen wir an der Stelle vielleicht mal bringen. Also, die Mikroorganismen, ganz technisch jetzt erklärt, die brauchen Sauerstoff und Wasser, um zu leben und zu arbeiten, so wie wir Menschen auch. 6 feet under, da wo wir einen Menschen bestatten, wissen wir alle, Sauerstoff ist schon relativ schwierig. Und Wasser, naja, mal regnet's, mal regnet's nicht. Oder ich habe einen lehmigen Boden oder einen sandigen Boden. Ne? Hier in Brandenburg in der Nähe von Berlin ist zu sandig. Bei euch oben im Norden ist es zu feucht. Und dann funktioniert der Prozess nicht. Das heißt, das große Problem ist, dass wir eigentlich in 40% der Fällen so ungefähr Verwesungsstörungen haben, nennt sich das. Das heißt, du öffnest das nach 30 Jahren das Grab und die Erde hat und die Mikroorganismen hatten gar keine Chance, dass der Körper zur Erde wird. Das nennt man dann Wachsleiche oder Moorleiche oder. Aber die Hoffnung ist, dass es eigentlich innerhalb von 30 Jahren geht. Und deswegen gibt es so Ruhefristen von 20 bis 30 Jahren. Aber auch das ist so ein Thema. Meine Oma wusste das und hat deswegen gesagt, auf gar keinen Fall will ich erdbestattet werden. Und das ist natürlich, also wenn ich jetzt wenn man so rum drauf schaut, es gibt die Friedhofspflicht. Du musst auf dem Friedhof beigesetzt werden. Aber es wird auf der anderen Seite nicht auf jeden Fall erfüllt, dass das auch klappt. Und das macht ist natürlich so ein bisschen schwierig, sage ich mal, gesetzgeberisch zu sagen, du musst das machen, aber ich kann dir das Gegenteil nicht versprechen. Eigentlich habe ich darauf einen Anspruch, dass wenn das eine gesetzliche Vorgabe ist, dass es auch funktioniert. Also ich glaube, da wird es Bewegungen geben, weil wir auch sehen, dass natürlich wir da mehr Wissenschaft haben, mehr Ergebnisse haben und wir halt in Deutschland eine Grabstelle danach neu belegen.
Ja.
Wenn ich den Amis das erzähle, also die finden das unfassbar, dass wir eine Grabstelle neu belegen nach 20, 30 Jahren. Und was passiert dann? Das, was wir finden, wird nochmal tiefer eingebettet und dann wird der nächste oben drauf gelegt. Wird es dadurch wahrscheinlicher, dass das, was tiefer gebettet wurde, dann weggeht? Haben wir eben erläutert, eher nein. Aber natürlich bleibt man dann an der gleichen Stelle. Aber das sind so ein bisschen die Abstrusitäten, wenn man reinschaut in dieses Feld, mit dem sich ja niemand von uns auskennt, was da passiert und was einfach ganz doll gewachsen ist, weil es eben so ein ultra traditioneller Bereich ist.
Und ich glaube, diese Tradition ist eigentlich der nächste spannende Teil bei euch auf der Journey. Also ihr habt euch den Concours ausgedacht, der hat Technologie drin, der bewegt sich, da ist eine gewisse Temperatur drin, der hat Abluft. Also das ist sozusagen tatsächlich die Digitalisierung an dem ganzen Thema. Und jetzt hast du aber schon erklärt, es gibt da Traditionen, es gibt da Gesetze. Wie reagiert denn der Markt da drauf? Also wahrscheinlich gibt es irgendwie mehrere tausend Bestatter und Bestatterinnen in Deutschland. Sagen die, toll, dass du da bist, Pablo, let's make it happen? Oder haben die eigentlich ganz andere Interessen?
Also ich glaube, die letzte Zahl, die ich kenne, ist, es gibt 5.400 Bestatter in Deutschland so ungefähr. Also inklusive der Filialen und so weiter. Das zeigt erstmal, es ist ein ultra-regionales Business.
Ne? True, ja.
Hat natürlich damit zu tun, dass in dem Moment brauchst du jemanden, der dich auch an die Hand nimmt, quite literally, ne? Der dich begleitet in diesem Prozess. Das sieht man auch so ein bisschen, wenn wir jetzt aus dem digitalen Bereich wieder schauen, es gab so ein paar Anbieter, die versuchen, sehr digital in den Bereich zu kommen. Memoria und November sind sicherlich die beiden großen, die es da noch gibt. Emora aus dem Norden gibt es ja zum Beispiel mittlerweile gar nicht mehr. Die beiden Mädels, die es gemacht haben, hatten da eigentlich einen tollen Ansatz. Aber es ist halt unheimlich schwer, digital reinzugehen. So, um deine Frage zu beantworten, wie reagiert das Umfeld? Also wenn wir jetzt erstmal auf den professionellen Bereich schauen, da gibt es natürlich ganz viele, die das super finden. Weil für die immer das Wohl der Betroffenen, und das sind sowohl die Familien als auch die Betroffenen selber, im Mittelpunkt steht. So. Und wenn es da Menschen gibt, die sagen, das ist eigentlich das, was ich möchte, dann kümmern sich ganz viele ganz toll darum. Wir haben über 200 Partnerbestatter, mit Schwerpunkt natürlich, weil wir erst da agieren dürfen in Norddeutschland. Aber es gibt ultra viele, die sich bei uns melden und sagen, das ist eigentlich das, was wir wollen, das, was wir brauchen, weil die Menschen das einfach wollen. Es kommt einfach von den Menschen getragen auch in die Branche rein. Aber natürlich gibt es auch welche, die sagen, wir sind erstmal vorsichtig und warten. Und so wie es bei jeder Innovation gibt, gibt es auch welche, die sagen, das finde ich, naja, fangen wir mal bei doof an. Und das ist aber immer so, das ist bei jedem, immer wenn was Neuem ist, da haben wir Leute auch, haben wir als Menschen immer erstmal Respekt vor. Und das braucht eine Zeit und in einer Branche, die, sage ich mal, relativ beschützt ist durch die Gesetzeslage auch und sicherlich auch durch diesen Faktor, dass es keine so eine Hype-Branche ist, wo alle erstmal irgendwie reinrennen, wenn sie aus der Schule kommen. Die Innovation langsamer aufgreift. Und ich meine, es gibt zwei Bestattungsmethoden. Die letzte neue ist 150 Jahre alt. Da wurde die Feuerbestattung eingeführt. Und vorher gab es 1500 Jahre nur die Erdbestattung. So. Es ist nicht die Branche, die sich bis jetzt dadurch auszeichnen musste, immer innovativ zu sein. Aber das machen wir jetzt und das brechen wir auf. Das eröffnet ganz viele Plattformen und das ist mega. Und wir sehen auch, dass ganz viele, vor allen Dingen Frauen, als Quereinsteiger in die Branche reinkommen, weil die sagen, wir wollen das anders, zugänglicher, schöner machen. Und die treiben die Reerdigung natürlich auch nochmal ganz doll voran.
Man sagt ja, jede Presse ist gute Presse. Ich habe neulich vor ein paar Wochen den Spiegel aufgemacht und da wart ihr drin. Da haben die tatsächlich über euch geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob du es gelesen hast, Pablo.
Durchaus,
aber,
ja.
Aber da stand auch eher drin, oh ja, alles schwierig und so wie die das sagen, doch irgendwie alles anders. Ich würde gerne deine Meinung dazu hören, aber vorher für die Leute, die zuhören, versuch mal, so objektiv wie möglich die 3-4 Kernpunkte zu erzählen. Also jetzt ohne dass du sozusagen, also erstmal erzähl den Hörern und Hörern mal, was hat der Spiegel für Kernaussagen deiner Auffassung nach gemacht? Erstmal.
Der Spiegel befasst sich jetzt schon, hat sich mehrfach mit uns befasst. Ich würde sagen, die Hauptpunkte sind einerseits, ist das schön und pietätvoll? Der zweite Punkt ist sicherlich, braucht es wissenschaftliche Grundlagen? Welche braucht es? Mhm. Und da wird in Frage gestellt, dass es die geben würde. Mhm. Und dass auch die Gesetzgeber, vor allen Dingen in Schleswig-Holstein an der Stelle, sich daran orientieren sollten und das vielleicht nicht getan haben. Das würde ich sagen, sind so die beiden Hauptpunkte. Und der dritte Punkt, der immer genannt wird, ist, wie ich eben schon erklärt habe, wir versuchen mit einer sehr rücksichtsvollen Sprache mit dem Thema umzugehen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir die brauchen, um auch in einem Podcast darüber sprechen zu können. Mhm. Und da werden wir immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, zu schöne, zu dolle Marketingsprache zu nutzen. Und das nicht in aller Detailtiefe so zu erklären, wie man es sicherlich, wenn man als, keine Ahnung, Experte draufschaut, tun würde. Das wären so die drei Punkte, glaube ich. Habe ich was vergessen, Christoph?
Das waren auch die bei mir hängen geblieben waren. Erstmal großes Lob, dass du das sozusagen ohne sofort in die Beantwortung reingekommen bist, hinbekommen hast, zusammenzufassen. Und bevor ich zu den einzelnen Punkten nachfrage, welcher Punkt von den dreien ist deiner Meinung nach der, wo du sagst, easy, da habe ich am meisten Verständnis für? Pietät,
Sprache
oder
Wissenschaft und Technik. Mhm. Also, ich habe überhaupt kein Verständnis für den Bereich Pietät. Ich verstehe gewisse Punkte mit dem Thema Sprache, dass man sich darüber auseinandersetzen kann. Ich glaube trotzdem, dass wir das sehr bewusst machen und das auch deswegen so weitermachen werden, weil ich es einfach wichtig finde, damit umzugehen. Der letzte Punkt Wissenschaft, was ich daran verstehe, ist, es braucht Wissenschaft. Und die gibt es, aber natürlich stehen wir auch noch am Anfang. Und es wird immer mehr wissenschaftliche Ergebnisse geben. Und gerade letzte Woche hat die Universität Leipzig wieder was veröffentlicht und das muss weitergehen. Also ich verstehe den Wunsch, dass es wissenschaftliche Untersuchungen geben muss. Den genauen Vorwurf, wie er uns da gemacht wird, würde ich natürlich von uns weisen.
Wenn so ein Artikel rauskommt und wahrscheinlich du wachst morgens auf und 47 Leute sagen, hast schon reingeguckt in den Spiegel, wie hast du davon Kenntnis erlangt und wie war deine erste Reaktion? Wie ist der Tag verlaufen? Erzähl auch gerne mal, wie man sich eigentlich da so fühlt, wenn man eine Mission hat, an die man glaubt und umsetzen will und dann ist so wie das größte Nachrichtenmagazin Deutschlands, das irgendwie auch am ernstesten genommen wird und macht so viele Aussagen, zu denen man sich eigentlich am liebsten auch dort wieder äußern würde.
Ja. Also es waren deutlich mehr als 47 Nachrichten. Und auch das ist in dem Moment natürlich nicht immer einfach, obwohl es einen natürlich glücklich macht über jeden, der sich meldet.
Bekommst du ein Heads-up vom Spiegel vorher? Sagen die, morgen geht das live? Und schicken den Artikel vorab? Nee, ne?
Nee, den Artikel bekommst du natürlich nicht vorher. Das ist auch, das finde ich auch richtig. Ne?
Man kriegt halt Fragen und sagt, möchten Sie sich bis morgen 17 Uhr dazu äußern? Und dann hat man wahrscheinlich so 20 Fragen oder so, ne?
Genau, eigentlich heißt es eher bis heute 17 Uhr.
Ja. Okay, dann weiß man, da kommt jetzt demnächst
was. Und da weiß man, da kommt was. Und dann hofft man, dass die dass egal wer natürlich auf die Punkte, die man selber geantwortet hat, auch eingehen. Das passiert mal mehr und mal weniger. Ne? So, das ist aber natürlich auch die journalistische Freiheit. Ich finde, zu einer guten Berichterstattung gehört immer das Ausgewogene, so wie wir jetzt auch über die Kritikpunkte reden, weil es soll hier keine Marketing-Show für die Reellung sein, sondern wir wollen ja das Thema und wie geht man in eine neue Branche rein und das wollen wir ja beleuchten und da gehört die Kritik dazu und deswegen muss man es offen ansprechen, aber man muss halt beides ansprechen. Und wenn ich Experten interviewe, interviewe ich Experten auf beiden Seiten, wenn das mein Kernthema ist. Das finde ich ist nicht in allen Bereichen gut genug gelungen. Was einen natürlich trifft, ist diese sehr persönlichen Angriffe, die dort passiert sind. Wenn da steht, keine Ahnung, der sieht ja ganz nett aus, aber man würde ihm gar nicht zutrauen, dass er Unfug mit Leichen macht. Und lächelnd belügt er die todkranke Frau. Das sind Sätze, die tun einfach hart weh. So, das ist so. Und da verkriecht man sich auch erstmal unter der Bettdecke und denkt, fuck, heute stehe ich nicht auf. Aber natürlich rappelt man sich dann auch wieder auf und merkt, es gibt so viele Unterstützerinnen und Unterstützer, es gibt so viele mehr Leute, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ey, wir stehen hinter der Idee, wir wollen das. Und du weißt natürlich, es ruft auch gleich wieder die nächste Familie an und sagt, ich möchte eine Reerdigung haben. Ich habe zwei Fragen, kannst du mir das kurz im Spiegel beantworten? Aber ich möchte eine Reerdigung haben. Und das und das gesamte Team, ne, wir sprechen, ich weiß, alle sprechen immer über Purpose. Und du brauchst einen Purpose in deinem Unternehmen. Ich glaube, wir haben so einen krassen Purpose, der uns alle trägt und vorantreibt. Und der ist nicht aufoktroyiert, sondern der ist so tief drin. Und auch das ist was, was ich vorher, und das gehört zur Beantwortung der Frage zu, auch wenn ich kurz ausweiche, nicht wusste und absehen konnte, wie doll dich das kriegt. Wie unfassbar dankbar es ist, Menschen in diesem Schritt begleiten zu dürfen. Und wir sind Dienstleister und ich stehe in der hintersten Ecke vom Friedhof und gucke, ob das funktioniert. Und danach kommt die Familie zu mir und nimmt mich in den Arm und sagt, das war schöner, als wir es uns hätten vorstellen können. Vielen Dank, dass ihr diesen Weg geht. Und daran erinnerst du dich natürlich in dem Moment und stehst auf und sagst, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Und das funktioniert ziemlich gut. Aber natürlich, egal welches Thema man braucht, und das wissen alle Gründer da draußen, Resilience ist das Allerwichtigste. Weil alles, was mal schief gehen kann, geht quasi mal schief. Und deswegen aufstehen und weitermachen. Und das zählt bei solchen Dingen natürlich auch mit dazu.
Gibt es in Deutschland bei JournalistInnen einfach so ein großes Interesse dazu? Oder gibt es auch auf der anderen Seite Menschen, die sagen, ach, guck mal, was da hinten passiert, lieber Journalist, das geht ja aus diesen 7 Gründen eigentlich überhaupt nicht. Also glaubst du, dass auch, wenn du sagst, es gibt 2 Bestattungsarten und jetzt kommt eine dritte, dann wird ja nicht, es wird ja dadurch nicht mehr gestorben, sondern es wird ja, eine von den beiden Arten wird ja wahrscheinlich dann weniger Umsatz haben. Mhm. Schwingt sowas auch mit, dass die Leute gar nicht offen für neue Lösungen sind, weil sie so hart in ihrer Bestattungsform verhaftet sind und gar nicht wollen, dass sich was ändert? Oder ist das einfach menschliche Natur, gegenüber Neuem zu dem Thema wahnsinnig kritisch zu sein?
Ich glaube, da muss man ganz doll differenzieren zwischen, sag ich mal, den einigen Branchenteilnehmern und uns als Bevölkerung. Also wir haben jede Woche, sag ich mal, 2 Medienanfragen, weil es überall drin ist. Ne? Es ist in der Süddeutschen, in der Zeit, in wunderbaren Podcasts. Ne? Also das ist einfach ein Thema, wo, weil es uns alle betrifft, wo es total wichtig ist, drüber zu sprechen. So. Das sehen wir. Und das, ich würde sagen, 95-98% sind reflektiert bis positiv. Und dann gibt's halt so ein paar, die sehr negativ sind. So. Innerhalb der Branche. Und natürlich ist es so, dass Bestattung eine Dienstleistung ist. Und das ist auch okay. Ne? Da sind Menschen, die kümmern sich drum, die wenden ihre Zeit auf, die wenden Ressourcen auf. Und natürlich wird es auch bezahlt. Und natürlich gibt es Menschen, die auch, und es sind ganz oft auch traditionelle Familienunternehmen, die in der x-ten Generation Bestattungsinstitute sind. Und die verdienen ihren Lebensunterhalt damit. Und es gibt natürlich gewisse Teile der Branche, die Angst davor haben, Umsatz zu verlieren. Das sind in erster Linie eigentlich nicht die Bestatterinnen und Bestatter, sondern das sind zum Beispiel einige Krematorien. Und ich sage ganz bewusst einige, weil es andere Krematorien gibt, mit denen wir uns total eng austauschen. Also wenn wir jetzt über Hamburg, ne, ihr seid in Hamburg, wenn wir nach Hamburg gehen, dann würden wir mit den Hamburger Friedhöfen zusammen Reerdigung anbieten. Das ist eine Anstalt öffentlichen Rechts, also gehört der Stadt Hamburg und denen gehört das größte Krematorium in Norddeutschland. Da werden 14.000 bis 16.000 Menschen im Jahr kremiert. Das heißt, die sind wirklich groß. Aber die sagen, ey, lass uns das doch zusammen machen. Wir haben eingefahrene Wege mit den Bestatterinnen und Bestattern. Wir haben eine Infrastruktur, die könnt ihr mitnutzen, die müsst ihr nicht neu machen. Wir bieten ein zusätzliches Angebot an, weil wir den Menschen was anbieten wollen. So, das heißt, die klugen Bestatterinnen und Krematorien, ne, die kommen den Schritt auf uns zu und dann gehen wir den total gerne mit denen. Und das sehen wir auch in anderen Ländern. Aber es gibt halt ein paar Krematorien, denen sind wir offensichtlich ein Dorn im Auge und die versuchen dann auch, das öffentlich kundzutun.
Wir haben jetzt, ich habe ganz vergessen am Anfang zu fragen, eure Lösung ist schon im Einsatz. Wie viele Reerdigungen gibt es gerade im Jahr oder pro Monat? Und in welchen Bundesländern kann ich mich reerdigen lassen?
Genau, das ist also erstmal crazy, dass wir schon am Start sind. Ne? Also wir sind ein Startup, sind vor 4 Jahren auf die Idee gekommen und wir sind seit Anfang 2022 erst im Rahmen einer Duldung, das ist so eine gesetzlich-zeitlich beschränkte Ausnahme. Und mittlerweile haben die eine Gesetzesnovelle in Schleswig-Holstein verabschiedet, parteiübergreifend und einstimmig. Und da dürfen wir jetzt quasi im Rahmen einer Gesetzesnovelle die Reerdigung anbieten. Das heißt, wir haben es geschafft, dass sie von einem Startup gestarteten neuen Idee die Gesetze geändert haben. Natürlich rechnen wir damit, dass es irgendwann auch andere Anbieter gibt, aber bam, das ist ja schon mal unfassbar und macht auch Mut in unser System, wenn man merkt, die Politik greift Innovationen auch auf. In der ersten Phase hatten wir einen Kokon, jetzt haben wir gerade Stand heute 7 stehen. Das wird jetzt immer mehr ausgebaut. 40 Tage, 7 Kokons, da kann man sich ausrechnen, da ist natürlich das Volumen aktuell noch relativ begrenzt. Die Nachfrage ist deutlich größer. Also wir haben eine repräsentative Umfrage deutschlandweit gemacht mit Apinio zum Beispiel. Da kann man ja auch die älteren Zielgruppen und so weiter auswählen und sich darauf konzentrieren. Das haben wir gemacht und da sagen deutschlandweit so circa 30% der Menschen, sie würden sich gerne für eine Reerdigung entscheiden.
Wow.
So, und das ist natürlich, also jetzt nicht nur Adam.
300.000 im Jahr und momentan sind es wahrscheinlich eher 100 Reerdigungen im Jahr.
Wahrscheinlich sind es eher 100 Reerdigungen. So. Ja. Aber deswegen bauen wir jetzt natürlich mehr Kokons auf, um das anzubieten. Und das Spannende ist ja, wir machen das zum Beispiel in Schleswig-Holstein viel mit den Kirchen zusammen gerade. Das heißt, wir mieten Kapellen auf den Friedhöfen. Es gibt 32.000 Friedhöfe in Deutschland. Lustigerweise ungefähr, weil keiner weiß es so ganz genau. Ist auch wieder was, wo man denkt, es kann ja nicht sein, dass wir nicht wissen, wie viele Friedhöfe es gibt, aber es weiß keiner so ganz genau. Und da stehen Kapellen, die werden nicht genutzt. Und die mieten wir und stellen dort Kokons auf, 3, 4, 5 bis 10 Kokons. Und das ist ja der Ort, wo eh schon die Menschen bestattet werden. Im Durchschnitt hat ein Friedhof 1.000 Reerdigung oder 1.000 Bestattungsplätze. Und jetzt kommen noch 5 Kokons dazu. Und das ist natürlich was, da sind wir nah bei den Menschen. Wir gehen in die Bilder rein, wir gehen in das rein, was den Menschen Halt gibt, weil Traditionen haben ja auch Vorteile. Und das ist natürlich was total Spannendes, weil wir auch das schaffen, mit allen zusammenzuarbeiten, weil wir immer die Hand aufmachen und weil wir immer sagen, immer erstmal davon ausgehen, wir wissen nichts. Wir fragen die Experten, könnt ihr uns helfen mit eurem Wissen? Und ich glaube, das hat ganz viel dazu beigetragen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit einer Vertreterin der Kirche in einer Kapelle stand und sie meinte, Pablo, wir sind die Kirche, uns gibt's so seit circa 2000 Jahren und an ein paar Stellen sind wir genauso schnell. Und da habe ich gesagt, ja, und wir sind ein junges Startup, uns gibt's noch keine 2 Jahre und wir sind schnell. Und 3 Monate später standen wir in der Kapelle, dann standen die Kokons da und eben jene Vertreterin von der Kirche legte ihre Hand auf den Kokons und hätte gedacht, das hätte ich mir nie träumen lassen, dass das geht. Wie toll, dass wir an dieser Innovation teilhaben können und dass wir die mitgestalten können. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, wenn man in so eine neue Branche auch gerade als Quereinsteiger reingeht, dass man sich nicht hinstellt und sagt, ich weiß alles, sondern dass man versucht, alle mitzunehmen. Und jetzt haben die Kirchen Liturgien geschrieben. Das heißt, die haben Abläufe geschrieben, wie gehe ich als Kirche mit einer Reerdigung um? Bam! Und es freuen sich alle drüber, dass wir gemeinsam sowas entwickeln können. Und das macht einfach total viel Freude, zu sehen, mit egal wem man arbeitet. Es gibt eine Plattform, darauf kann jeder mitarbeiten, neue Ideen einstreuen, die teilen wir dran und so entwickelt sich das auch. Und dann macht es total viel Spaß, in so eine Branche, in der es noch nicht so viel Innovation gab, in dem Sinne reinzugehen und zu sagen, ja, dann lasst uns das doch zusammen machen.
Die Zahl 40, ich glaube 40 Tage dauert die Reerdigung, ist auch recht symbolschwanger. Ja? Ich glaube, es gibt in der Bibel diverse Momente, in denen die Zahl 40 irgendwie wichtig ist. Fallen dir irgendwie Beispiele ein?
Ja, also Symbol schwanger ist natürlich erstmal der richtige, weil eine Schwangerschaft dauert 40 Wochen, über den Daumen gepeilt. Genau, also es ist eine sehr biblische Zahl. Ostern bis Himmelfahrt, bis Himmelfahrt sind 40 Tage, die Sintflut sind 40 Tage, sind damals 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Also die Zahl 40 ist eine ganz, ganz wichtige Zahl. Das Spannende ist, nicht nur in der Bibel, sondern auch in anderen Weltreligionen geht es immer so um die 40 Tage, wenn es darum geht. In der katholischen Kirche gibt es das 6-Wochen-Amt zusätzlich auch noch, ne? 6 mal 7. Können wir uns alle ausrechnen, wie lange es ungefähr ist. Also dementsprechend ist es immer was. Und das Spannende ist, dass man auch in der Psychologie sagt, dass 40 Tage die intensivste erste Trauerphase sind. Und da muss man jetzt natürlich sagen, gab es vielleicht auch früher schon Menschen, die das psychologisch noch nicht, sag ich mal, wissenschaftlich gedrungen haben, aber das gemerkt oder analysieren konnten und diese Zahl dann natürlich auch in biblische Zeiträume übernommen haben. Und dass der Prozess der Reerdigung nun circa 40 Tage dauert oder immer ein bisschen weniger, aber sicher nach 40 Tagen abgeschlossen ist, das ist natürlich was A, Zufall ist, aber B natürlich auch was ist, wo wir wieder sagen können, wir bauen wieder eine Brücke in die alten Traditionen. Weil nur weil es eine Tradition ist, ist es ja nicht schlecht. Nur weil es neu ist, ist es nicht gut. Und nur weil es alt ist, ist es nicht schlecht. Aber auch andersrum nicht. Und deswegen versuchen wir zu sagen, all das, was gut ist, bewahren wir, nehmen wir mit, weil es uns Halt bietet. Und wir müssen natürlich auch bedenken, dass glücklicherweise die große Mehrheit der Menschen, die verstirbt, alt ist. Und da muss man natürlich auch drauf Rücksicht nehmen. Ne? Also ja, 50% der Menschen in diesem Land sind nur noch in der Kirche oder knapp weniger. Aber in dem älteren Bevölkerungsanteil ist es natürlich noch anders. So, und deswegen muss man auch diese Brücken bauen in alle Bereiche, nicht nur zur Kirche, sondern auch in andere Bereiche, um allen Menschen diesen Schritt zu ermöglichen. Und das ist, wenn ich mir Innovation und gerade auch nachhaltige Innovation anschaue, was glaube ich immer wieder mal vergessen wird. Da wird einem aufoktroyiert quasi und das ist jetzt neu und da muss man das. Und ich glaube, man muss versuchen, das ist immer wieder so, wir nehmen alle mit, ne? Das ist so ein abgedroschener Ausdruck, aber ich glaube, es geht genau darum, sich zu überlegen, wie kann ich das eigentlich vereinen? Und wenn ich mich daran erinnere, ich sag mal, als meine Eltern früher in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre im Bioladen Brot gekauft haben, Alter, das war die Katastrophe, dieses Brot zu essen. Das ist beim Butterschmieren auseinandergebröselt, das war furztrocken, das wollte doch keiner essen. So, und heute gehst du in den Bioladen und kaufst einfach geiles Brot. Das heißt, du kaufst es gerne, weil es das bessere Produkt ist. Und dann ist es auch noch besser für diesen Planeten. Und ich glaube, das ist was, und das ist auch ein ganz doller Kern der Reerdigung, dass wir sagen, die Menschen entscheiden sich dafür, weil sie das Produkt schöner oder besser finden, weil es ihnen noch was anderes gibt. Die Frage, wie bleibe ich eigentlich, kann ich plötzlich anders beantworten. Und natürlich ist es auch noch eine Methode, die fossile Brennstoffe vermeidet. Aber das muss nicht mein Hauptentscheidungsgrund sein, sondern ich darf mich dafür entscheiden, weil ich es insgesamt schöner, besser finde. Und ich glaube, das ist was, was sich die alle Branchen hinter die Ohren schreiben dürfen, zu sagen, es funktioniert nur, wenn das Produkt besser ist. Elektroauto, Reichweiten und so weiter, eine Diskussion, die ging hoch und runter, ist sicherlich so ein Beispiel, wo das noch schwierig ist.
Was hast du seit Gründung von Reerdigung übers Leben gelernt, Pablo?
Viel, viel mehr, als ich mir hätte vorstellen können. Weil natürlich sind wir auch so analytisch rangegangen. Ne? Ich habe Betriebswirtschaft studiert und dann geht man analytisch daran. Und ich habe mit einer Bestatterin ganz am Anfang gesprochen. Die ist ungefähr so alt wie ich. Die kommt aus so einem traditionellen Unternehmen. Die hat auch Marketing studiert, hat in Hamburg in einem sehr großen Unternehmen gearbeitet. Und meinte zu mir, Pablo, ich bin jetzt gerade zurückgekommen ins Bestattungsinstitut, ins Familienunternehmen, weil das hat mir gefehlt. Und dann steht man als Outsider davor und denkt so, what? Und dann hat sie mir das versucht zu erklären. Und diese unfassbare Menschlichkeit, die einem da geboten wird, die Dankbarkeit, das ist was, das hätten wir nicht kommen sehen. Und dadurch schaust du natürlich auch ganz doll rein und du merkst einfach, du stellst ganz viele Sachen in Frage, wie wir alle durch die Gegend hasseln. Ne? Also niemand liegt auf dem Sterbebett und sagt, ach, hätte ich mal mehr gearbeitet.
Hm. Und das ist also so eine Plattitüde, aber es ist halt einfach. Es ist halt einfach so wahr, ne?
Es ist einfach total wahr. Und das heißt nicht, don't hustle, ne? Sondern ja. Ich glaube, es ist total geil, dass es ganz viele Leute gibt, die versuchen, neue Sachen voranzutreiben.
Don't hustle if you don't want to.
Ja. Und nimm dir die Zeit und weil die Zeit kommt nicht wieder. Und das sagen dir natürlich auch ganz viele, wenn du dich plötzlich damit auseinandersetzt. Die Zeit, die weg ist, ist weg.
Gibt es irgendeine neue Freizeitbeschäftigung, die du jetzt eher mehr oder weniger machst? Also sagst du, ich gehe mehr in die Natur oder ich lese doch irgendwie mehr Bücher oder ich, also I don't know, oder sagst du, ich habe TikTok deinstalliert. Also gibt's irgendwas, wo du gemerkt hast, da hat sich auch tatsächlich die Prio in deiner Freizeitgestaltung durch das Thema Sterben verändert?
Also fängst du an, dir irgendwann zu überlegen, und das klingt total böse, aber der Gedanke kam, wie oft sehe ich den oder den eigentlich noch? Und da wird die Endlichkeit plötzlich brutal vor Augen geführt, wenn du dir
wenn
überlegst.
Wenn man mit 20 auszieht aus dem Elternhaus, ist 90% der Zeit, die du mit deinen Eltern verbringst, vorbei.
Das ist doch Wahnsinn. So, und ich habe das gemerkt, als ich mit meiner Oma gesprochen habe, dass ich mir ganz bewusst überlegt habe, ich fahre hin und ich nehme mir noch mal eine Extrastunde, weil ich die Zeit einfach genieße. Und ich möchte nicht das Gefühl haben, vorbeigehasselt zu sein. Mhm. Mein Sohn ist 15, der hat jetzt nicht immer Bock darauf, mit mir abzuhängen. Aber wenn der sagt, ich will, dann lasse ich alles stehen und liegen. Ne? Weil die 90%, die schiebe ich gern noch ein bisschen hoch.
Ja. 40 Monate ab jetzt in der Zukunft sozusagen. Was sind große Meilensteine, die du hoffst, die geklappt haben? Und wenn jetzt 7 Kokons stehen, wie viele Kokons könnten so in 40 Monaten stehen? Was schätzt du?
Wo stehen wir dann? Also, wir haben die erste Gesetzesnovelle in Schleswig-Holstein gehabt. Und wir sehen, ganz viele Bundesländer setzen sich gerade damit auseinander. Auch die Nachbarländer. In 40 Monaten wünsche ich mir für alle Menschen, dass wir die Erde in allen Bundesländern beisetzen dürfen. Selbst wenn wir noch nicht in allen Bundesländern die Reerdigung anbieten dürfen, dass die Menschen danach nach Hause dürfen und auf ihrem Friedhof die Erde beisetzen dürfen. Und wenn mir irgendjemand erklären will, da gibt es einen Grund dagegen, dann verstehe ich den nicht. Das ist der erste Teil. Und das ist, glaube ich, erstmal der wichtigste Teil. Und der zweite Teil ist, dass wir natürlich mehr Kokons aufbauen mit Partnerinnen und Partnern zusammen. Wir machen das mit den Bestattungsinstituten zusammen. Die dürfen co-investieren und daran an dem Wachstum quasi teilhaben. Und auch das ist was, wo ich total stolz drauf bin. Und ich hoffe, dass wir dann in 4 Jahren eine relevante Anzahl von Reerdigungen durchführen können. Aber wir haben das eben ausgerechnet, 1 Million, also auch 5% ist noch ein weiter Weg.
Ein weiter Weg, aber ich erinnere mich daran, 30% der Befragten wünschen sich die Reerdigung. Das ist eine Menge. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich glaube, für mich ist das sehr gut vorstellbar. Ich habe kein großes Bedürfnis, dass irgendwo eine Urne von mir steht. Ich habe kein Bedürfnis, dass irgendwo ein Platz auf dem Boden mit einem Stein steht. Also ich finde, aus der Erde zur Erde finde ich schon einen guten Kreislauf. Also ich drücke dir alle Daumen und euch alle Daumen, dass es vorangeht. Ich finde schön, dass mein Bundesland Schleswig-Holstein da eher sagt, wir probieren das mal aus. Das ist halt der echte Norden und würde sagen, Pablo, vielen Dank.
Vielen Dank, Christoph. In diesem Sinne, die Vorreiter aus dem Norden.
Ja, exactly. Lieben Dank an euch zu Hause fürs Zuhören. War natürlich ein intensives Thema, aber mich hat es sehr interessiert. Und ich glaube, jetzt, wenn du den Abspann hörst, hast du ja offensichtlich auch bis hierhin gehört. Ich freue mich immer über jede Hörerin und jeden Hörer hier in der Folge oder auch überhaupt bei unserem Podcast. Jede Woche gibt es eine neue Folge Digitale VorreiterInnen. Schau doch mal rein. Wir haben schon viele, viele, viele tolle Themen live, die du dir in der Zwischenzeit anhören kannst. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche und ganz liebe digitale Grüße von
Pablo
und von Christoph. Ciao.